Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Herzlich willkommen zum ersten Info der Woche auf Radio Bern Rabe vom Dienstag, dem 22. April 2014. Heute mit einer besonderen Sendung. Gleich nach den Nachrichten hören Sie: Alles wird gut in Zureich, 20 Jahre Wohlgroträumung. Das Radiofeature über die größte Hausbesetzung der Schweiz. Am Mikrofon begrüßt Karin Bachmann.
Rabe Info 95,6.
Die Kurznachrichten. Schweizer Nazis organisieren Hitlers Geburtstag. Am Ostersamstag fand im französischen Dorf Oltang, rund 15 Fahrminuten vom Flughafen Basel-Mülhus entfernt, ein Solidaritätskonzert vom Neonazi-Netzwerk Blandaner statt. Organisiert wurde das Treffen vom deutschen Neonazi Markus Russwurm und der Zürcher Sektion von Blood and Honor, so die Recherchen der autonomen Antifa aus dem deutschen Freiburg. Trotz Kenntnis des Events unternahmen die französischen Behörden nichts gegen den Anlass. Mehrere hundert Neonazis aus ganz Europa konnten so ungehindert den 125. Geburtstag Adolf Hitlers feiern. Solche Anlässe werden vermehrt im Dreiländereck in der Nähe des Flughafen Basel-Mülhus durchgeführt. Die Grenznähe zur Schweiz und Deutschland sowie die milde Gesetzgebung Frankreichs machen den französischen Teil des Dreiländerecks als Veranstaltungsort für Neonazis attraktiv. Dies kritisiert die Antifa Freiburg in ihrem Kommuniqué von heute. SVP-Politiker machen Schlagzeilen im Iran. Die Sanktionen gegen den Iran waren falsch. So wird der SVP-Nationalrat Luzi Stamm auf der Frontseite der Tehran Times zitiert. Laut den iranischen Medienberichten führte der SVP-Nationalrat in Teheran eine sechsköpfige Parlamentarierdelegation an. Beim Treffen mit hochrangigen iranischen Politikern kritisierte Luzi Stamm die Schweizer Sanktionen gegen den Iran und rief dazu auf, die bilateralen Beziehungen zwischen der Schweiz und dem Iran zu verstärken. Dabei handelt es sich nicht um eine offizielle Parlamentarierreise. Dies bestätigt der Sprecher der Bundesversammlung gegenüber der Zeitung Der Bund. Die wirklichen Gründe der Reise sind noch unklar. Dass die SVP-Politiker überhaupt in den Iran gereist sind, hat der Schweizerische Islamische Zentralrat herausgefunden. Dies, weil SVP-Nationalrat Lukas Reimann bei seinem Smartphone vergessen haben soll, die Geolokalisation auszuschalten, so die Zeitung Der Bund. Rund 400 Menschen haben sich am Ostermontag in Bern zum traditionellen Ostermarsch der Friedensbewegung versammelt. Die diesjährige Veranstaltung stand unter dem Motto «Sicherheit schaffen mit Bildung und Gesundheit statt Waffen». Der Ostermarsch will damit ein Zeichen gegen die weltweite Aufrüstung setzen. Einen Monat vor der Abstimmung über den Gripen forderten die Friedensaktivisten und Aktivistinnen, der Kauf der 22 neuen Kampfjets sei sicherheitspolitisch unsinnig und gesellschaftspolitisch verantwortungslos. Mit dieser Position sind die Teilnehmer des Ostermarsches nicht alleine. Laut einer Umfrage des Online-Portals 20 Minuten würden aktuell nur 39% der Befragten dem Kauf des Kampfjets Gripen zustimmen. Zum Wetter. Morgen Mittwoch wird es ziemlich sonnig bei Temperaturen bis zu 19 Grad. Der Donnerstag beginnt dann mit einsamen Tropfen. Der Rest vom Tag wird aber auch recht freundlich bei Maximaltemperaturen von 17 Grad.
95,6. Rabe Info.
Am Freitag wird im Berner Stadttheater der renommierte Medienpreis für Lokaljournalismus verliehen. Nominiert in der Kategorie Radio ist auch das Feature «Alles wird gut in Zureich, 20 Jahre Wohlgroträumung» von der Rabe-Inforedaktorin Wilma Rall. Deshalb wiederholen wir heute das gut 50-minütige Feature. Es war die größte Hausbesetzung in der Geschichte der Schweiz, das Wohlgrot-Areal mitten im Herzen der Stadt Zürich. An Pfingsten 1991 besetzte eine Handvoll Leute die ersten Fabrikhallen und Wohngebäude. Danach wuchs und wuchs die Wohlgrot und beherbergte zuletzt über 100 Menschen. 2,5 Jahre später war Schluss. Die Wohlgurt wurde geräumt mit einem polizeilichen Großaufgebot, Helikoptern und Feuerwehrleitern. Damit verlor Zürich viel mehr als nur den berühmten Slogan «Alles wird gut». Ein riesiger Slogan auf der Fassade der Wohlgurt, der alle Zugreisenden bei der Einfahrt im Hauptbahnhof Zürich begrüßte. 20 Jahre später ging Wilmarall auf Spurensuche. Im Feature «Alles wird gut in Zürich, 20 Jahre Wohlgurt-Räumung».
Verstanden sind, ein Zuhause in den Straßen, die uns nicht gehören. Sie haben es verkauft, sie wollen es abreißen, weil wir ihre Ordnung stören. Doch hier fühle ich mich zu Hause, hier tobt das Leben, Ideen stecken sich hier gegenseitig an. Es ist mein Ort zum Treffen, mein Ort zum Reden, in einer Welt, in der wir keine Orte haben. Es ist unser Haus, es ist unser Haus.
Ich denke, was mit dir gehabt, wäre schon das Richtige gewesen, aber es ist vielleicht einfach zu zentral gewesen, dass das die Stadt hat wollen weiterhin akzeptieren. Es war zu gross gewesen, zu viele Leute, die einfach dort involviert waren und vor dem haben sie wahrscheinlich auch ein bisschen Angst gehabt.
Es ist dann mit den Jahren einfach immer schwieriger geworden, überhaupt einen Verantwortungsträger zu finden. Denken Sie an die Bilder, wie es am Schluss ausgesehen hat. Das hat man vernagelt gehabt von aussen, das Wohlgrot. Und da ist eigentlich gar keiner mehr gekommen, ohne Gewalt anzuwenden.
Ich würde sagen, ein halbes Jahr vorgegangen ist, hat sich abgezeichnet, dass die Räumung irgendwann kommt. Dann hat man ja angefangen, also wirklich strategisch zu planen, wie wir es barrikadieren. Dann hat man bis im ersten Stock auf eine Rundung alles komplett zugemacht. Einen Fluchttunnel hat man ja angefangen zu bauen, von Hand, im Kiessand, wie hat man dort gebuddelt.
Es braucht ja, es braucht. Ja. Nein, ich meine, es ist ein Ausdruck und ich meine, es war immer das Kernthema vom Häuserbesetzen. Das Kernthema ist Stadtentwicklung und Wohnungsnot und Raumnot. Es braucht Räume, nicht wie ein GZ, wo man reingeht, etwas kann machen und nachher alles wieder muss aufräumen. Es braucht Räume, wo man wirklich nutzen kann.
Mein Name ist Philipp Hotzenköcherli. Ich bin ehemaliger Kommandant von der Stadtpolizei Zürich.
Ich bin Madeleine. Ich habe die schöne Zeit im Wohlgrot miterlebt. Das ist unvergesslich.
Ich bin der BAZ-er, der in der Wohlgrot war.
Also ich sage keinen Namen, weil ich mag jetzt nicht irgendeinen erfinden.
Es fehlen Josef Estermann, damaliger Zürcher Stadtpräsident, Ursula Koch, damalige Vorsteherin vom Hochbaudepartement und Urs Wittmer, damaliger Direktor von Oerlikon Bühle, heute OC Oerlikon. Die Anfragen blieben leider unbeantwortet oder wurden abgelehnt. Mitten im Herzen der Stadt Zürich, 5 Steinwürfe vom Hauptbahnhof entfernt, da stand sie, die Wohlgurt. Das Areal der ehemaligen Gaszellerfabrik Wohlgurt AG an der Josefstraße umfasste rund 5000 Quadratmeter, riesige Fabrikhallen und zahlreiche Wohngebäude. Zwischen Mai 1991 und November 1993 wurde die Wohlgurt zum Tummelplatz für Andersdenkende und Gleichgesinnte, Querdenker und Linientreue, Ideologen und Idealisten, für Volksköche und Vieltrinker, Konsumwütige und Konsumkritiker, für Aus-, Ab- und Aufsteiger, für Menschen, die an- oder beschaffen mussten und Menschen, die Neues erschaffen wollten. Für Menschen auf der Suche nach Freiräumen.
Ja, es hat schon viele kleine Nischen gegeben, wo man hingehen konnte. Aber ich meine, so etwas Gigantisches, das ist natürlich einmalig gewesen und die Gelegenheit haben wir uns nicht entgehen lassen.
es war einfach der Zeitpunkt, um wieder sich zu sammeln und einen grossen Ort zu haben, wo man kann wirklich für Kulturveranstaltungen machen und eine gute Mischung von verschiedenen Leuten anbringt. Da hat es natürlich genauso viele Motivationen wie Leute gehabt, verschiedenste.
Einfach um Freiraum zu haben, in Zürich ist dazu mal derart eng und spiessig gewesen. Also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, so eine Partystadt, wie das geworden ist jetzt. Also zum Beispiel um 12:30 war es einfach Lichterlöscher gewesen, Polizeistunde. Am Wochenende hat es gab 5 Lokale gehabt, die bis um 2 oder bis um 4 am Morgen haben dürfen offen haben, zu unbezahlbaren Preisen. Und die jungen Leute haben einfach etwas wollen haben für sich. Und so hat man sich das halt genommen, das hat sich angeboten, eine riesen Fabrik, direkt am Bahnhof, zentrale Lage. Macht ja Sinn, oder? Also das Areal hat gehört grundsätzlich auch heute noch der Familie Wolgeroth. Das war eine Dynastie, die Gaszähler produziert hat dort. Und die haben das im Baurecht an die Oerlikon Bürle Immobilien abgegeben. Und die Oerlikon Bürle hat dort die Überbauung geplant, die heute noch dort steht. Die Gaszählerfabrik ist raus, das Ding ist leer gestanden und es ist glaub, ein paar Wochen vor Pfingsten schon mal als Sauvage besetzt worden. Und dann hat man es am Pfingsten 1991 noch mal richtig besetzt. Und auch klar mit dem Ziel, man bleibt drin. Also zuerst hat man die Fabrik besetzt, die Produktionshalle, wo sie Gaszähler gemacht haben. 30 Meter lang und 10 Meter breit. Hier mal so eine Ebene, plus noch Keller. Das Wohnhaus, wo die Familie Wolgeroth ganz früher drin gewohnt hat, relativ edel ausgebaut. Rundum hat es 5 oder 7 Wohnhäuser gehabt, die nach diesem Jahr entmietet worden sind. Und kaum sind wir da draussen gewesen, hat man das Wohnhaus gerade auch noch dazu besetzt. Und dann mit so Brücken und so und Tunnels verbunden. Und es sind auch immer mehr Leute gekommen, die dort wohnen wollten. Und das ist dann am Schluss, es gab 120 Leute, die auf dem Areal gewohnt haben. Das ist schon eine recht bunte Mischung gewesen.
Es war alles ein bisschen recht verwinkelt gewesen. Aber man hat einfach im Haupteingang ist man reingekommen. Dann war dort das Frauenhaus gewesen. Weil eben da zumal die Drogenszene extrem dominant war und auch viele Frauen auf den Strich gegangen sind. Man wollte den Frauen einfach einen Ort schaffen, wo sie unter sich sind. Sich können auch mal ausruhen, einfach Distanz zu den Männern haben. Nachher, wenn man weitergelaufen ist, ist man hat's links und rechts riesen Räume gehabt.
So flache Fabrikhallen, einstöckige. Das eine ist dann ein Bocki geworden im Parterre und im oberen Stock ist eine Skaterhalle und Pingpong etc. Vis-à-vis vom Brock war eben ein grosser Konzertraum gewesen. Und im Keller unten hatte es nochmal so eine Halle gehabt. Dort war Techno-Disco gewesen. Oder einfach Disco, wo dann auch viel öfters so Techno-Partys stattgefunden haben. Und oben am Konzertsaal im ersten Stock mit Blick auf das Gleis über die ganze HB über ist das Kaffee. Von dort hat es dann ein Brückli über den Hof gehabt, zu der anderen Halle, wo dann dort ist die Pfocke gsi, ein grosser Küchenbereich, wo man gerade drin hat können essen, die ganze Halle. Und dann gerade anschliessend ist Lesehothek gsi, eben eine grosse Bibliothek. Erstaunlich sortiert, ich habe mich immer gewundert, wie das irgendwie jemand da hinbringt. Nach der Lesehothek ist dann schon Richtung Wohnhaus gegangen, ein grosses Wohnhaus, wo ganz bunt gemischt durcheinander Leute gewohnt haben.
Das alte Wohnhaus war wirklich sehr ein schönes Haus gewesen. Also es hatte Deckenstuckatur, Holzböden, einfach so wirklich ein Traum von einem Haus. Dann hat es ein Haus gehabt, das ein bisschen moderner war, aber auch immer noch schön, so alte Fenster, wo es auch ein bisschen reinzieht halt. Die Häuser hat man einfach mit kleinen Brücken verbunden, was sehr waghalsig ausgesehen hat, aber sie sind gut gebaut, es ist nie etwas passiert. Dann hat es die Josephine gegeben, das Yusuf. Und dann das letzte Haus, wo dann auch leer wurde, wo man auch besetzt hat, das war eher so ein Klotz gewesen und es war eben rosarot gewesen und darum haben wir dem auch Fleischkäse gesagt. Es war ein grusiger Bau gewesen, aber es hat seinen Zweck auch erfüllt.
Dort hat es dann noch unten dran auch noch mal eine Halle gehabt, also ein Schopf, wo drin dann Milchbar und so mehr die, die gerne sitzen und Gitarre spielen und Milch trinken, ihren Platz gefunden haben.
Platz hat es genug in der Wohlgrot. Die teilweise desolaten Wohnhäuser und Fabrikhallen wurden mit Hilfe unzähliger Hände, tonnenweise Baumaterial und zahlloser Stunden wieder bewohn- und nutzbar gemacht. In den Fabrikhallen entstanden verschiedenste Konzertlokale, hunderte Bands und DJs aus dem In- und Ausland spielten auf. Eine Bierbrauerei wurde eingerichtet, ein Siebdruckatelier, eine Velowerkstatt und ein Kino. Mit Red Fox Underground hatte die Wohlgrot ihre eigene Videogruppe. Die Kurzfilme berichten von Ereignissen in und um die Wohlgrot, vom Kampf gegen die Wohnungsnot, von der Drogenproblematik, die sich nach der Schließung vom Platzspitz immer stärker in den Kreis 5 und in die Wohlgrot verlagerte. Manchmal ließ Red Fox Underground aber auch eigene Wünsche und Gedanken schweifen.
Unsere Träume aus dem Wind auffangen. Gegen die Seelenverkäufer und ihre Sklavenschiffe, die so tief im Wasser liegen, unter der Last der geraubten Herzen. Treten wir an, sie zu entern. Wächst genetzt von rotfunkelnder Drachenmagie, und mit dem Wissen von Jahrtausenden alten Kämpfen eine wilde Freiheit.
Berühmt berüchtigt wurde die Wohlgrot auch als Schauplatz vom mittlerweile zum Kultfilm avancierten Horrorstreifen Blutgeil. Er handelt von zwei Drogenfahndern, die auf einem Rachefeldzug gegen Drogenabhängige in der Wohlgrot landen und dort von den Besetzenden gequält und gefressen werden. Der Film wurde verboten, die Produzenten mit Geldbußen bestraft. Sie verstanden Blutgeil als Statement gegen Zensur aller Art, gegen Polizeirepression und Gewalt.
Ja, das Kino habe ich natürlich vergessen. Unten an der Focke war ein grosser Raum. Sehr grosses Kino. Und in diesem Kino haben die Vollversammlungen stattgefunden. Und die sind also wirklich voll gewesen. Also wirklich voll. Also für viele ist das natürlich dann auch schwierig gewesen, in so einem grossen Rahmen ihre wirklich persönliche Meinung oder auch mal ein Veto einzulegen, wenn man wirklich will, konsensorientiert etwas entschliessen. Ist das dann, hat es manchmal schon den Rahmen gesprengt, wo es dann angenehm war für Leute, die nicht mögen. Ich war dort auch in einer Phase, wo ich jetzt nicht hätte mir an einer Sitzung so endgültig meine Meinung bis aufs Letzte da. Ja.
Sitzungen. Eine Sitzung um die andere und Konsens suchen. Sogenannte keine Hierarchie. Was so auch nicht stimmt, aber offiziell hat es keine Hierarchie gegeben. Die Makers, die die richtige Freundin hatten, haben dann mehr zu sagen als irgendein Huscheli, das halt einfach auch nur dort ist. Das hat zum Teil auch zu störenden Sachen geführt, aber ja, das sind halt einfach Menschen. Es hat natürlich eben Leute gehabt, die viel gemacht haben. Es hat auch Leute gehabt, die nur profitiert haben. Also es hat Leute gehabt, die haben das Gefühl gehabt, ich mache meinen Drogendeal von dort drinnen raus. Und der Rest kümmert mich gar nicht, ich mache mein Business dort drin. Und dann hat es auch solche gehabt, die sich selbstlos aufgeopfert haben, bis sie ausgebrannt sind und gegangen sind. Das ist so die ganze Bandbreite halt. Also, dass alle 120 Leute am gleichen Strick gezogen haben, habe ich jetzt so nicht empfunden.
Also, es war sehr schwierig mit so vielen Leuten. Man hat möglichst probiert, Entscheide zu fällen, wo alle mehr oder weniger einverstanden gewesen sind. Es gab viele Sitzungen, aber es war schon auch sehr chaotisch. Und dann haben sich mit der Zeit halt auch so kleine Gruppen ergeben, also wo es dann auch einfacher war, Sachen zu entscheiden und dann auch die grosse Sitzung zu tragen. Aber es war alles sehr schwierig. Also. Aber auch gut.
Konsensorientierte Entscheide sind für mich immer noch der einzige Weg, um einen Entschluss zu fassen. Nur ist es halt, wenn es zu gross wird, dass jeder und jede das wirklich kann mittragen kann. Finde ich aber eine gewisse Grösse, ist das schwierig. Und teilweise Leute denken schneller oder reden schneller oder haben schneller eine Meinung. Nicht mal unbedingt eine fixe, aber sie kann dann in einer halben Stunde wieder eine andere sein. Aber bis man dann gewisse Leute dann diese Meinung auch mal sich überdenkt haben, sind die schon wieder weiter. Und darum ist das in einem grossen Rahmen halt dann wirklich sehr schwierig. Ich habe noch keine andere Lösung. Aber also für mich ist immer noch Konsens eigentlich die einzige Entscheidungsfindung.
Die ersten paar Monate habe ich nicht miterlebt. Da war ich im Ausland. Und als ich dann zurückgekommen bin, ja, da ist man gerade drin reingekommen, wenn man wollte. Also ich habe mit ein paar Leuten gerade angefangen, einen Flohmarkt Gratisladen einrichten. Und das hat sich auch schnell herumgesprochen. Wir sind überhäuft worden mit Waren, also auch sehr brauchbare Sachen. Dann habe ich mich fest reingegeben im Kaffee, wo im oberen Stock im einen Fabrikgebäude war. Es war ein fantastischer Raum mit Aussicht auf Gleis, mit so alten Fabrikfenstern, wo man am Anfang auch alle hat müssen flicken. Also ich weiß auch nicht, wie viele hundert Scheiben das wir zugeschnitten haben und neu gelast, damit es dann angenehm war. Ich habe immer phasenweise dort gewohnt, weil ich bin eigentlich mit einem kleinen Grüppli unterwegs war. Aber weil wir immer wieder rausgefallen sind aus dem Haus, sind wir immer so wie zurückgegangen. Das war so unsere Basis. Und dort haben wir immer zurückgehen. Also es war nie ein Problem, irgendwie eine Ecke zu finden, wo man schlafen kann.
Die letzten anderthalb Jahre war ich aktiv dabei. Ich habe mich so um die Haustechnik gekümmert. Also ich schaue, dass es wieder Strom und Wasser hat und die Heizung wieder in Betrieb genommen. So diese Sachen, Infrastrukturzeugs.
Ja, also ich bin schon immer ein Wurstlich, überall ein bisschen. Aber klar, das Kaffee ist mir immer ein grosses. Das hat mir einfach erstens ein wunderbarer Raum gewesen. Und dort für kleine Veranstaltungen zu machen, auch Morgenmatinees haben wir ganz viel gemacht. So Jazz am Morgen mit auf Gleis schauen etc. Und so Zeugs, ganz unterschiedlich. Aber klar, dort bin ich auch noch einiges jünger gewesen und Punk ist wichtig, ein wichtiger Teil.
Hausbesetzer, autonome Punks. Viele Junge, also die zum Teil noch zu Hause gewohnt haben oder ganz auf dem Sprung waren, irgendwie von zu Hause auszuziehen, die einfach jetzt mal etwas anderes haben wollen machen als in die Schule oder in die Uni oder in die Lehre. Auch einige so Mitte 20, klassischer Punkrock-Style. Leute mit Drogenproblemen, die irgendwie so ein zwischen Stuhl und Bank stehen, die auch gut angepasst haben. Dann hast du ein paar wenige Ältere gehabt, die wirklich noch wollen Politik machen und Grundsatzdiskussionen, die dann aber auch ein bisschen, also ist der revolutionäre Aufbau, hat immer wieder versucht, ihre Ideen einzubringen und das ist dann also nicht so gut angekommen.
Also ich würde jetzt sagen, so ab der Hälfte, ja, also sind das 200 bis 300 Leute gewesen, die sich dort bewegt haben. Und das ist schon ein Riesenhaufen.
Stehen. Drum bleib besser draußen als schnell.
Jein. So gefragt bin ich nicht im Wohlgrot drin, solange es besetzt war. Und nach der Besetzung, nach der Räumung, bin ich mir das Wohlgrot einfach mal anschauen, wie das dann jetzt aussieht hier drin. Im Jahr 1991 bin ich Chef Einsatz und Planung gewesen. Das heisst, das ist der, der für die Vorbereitung und schlussendlich auch die Leitung von allen grossen abteilungsübergreifenden und zum Teil auch korpsübergreifenden Einsätzen verantwortlich war. Das Wohlgrot selber ist für mich ein grosses besetztes Objekt gewesen, wo man nie so genau gewusst hat, was wirklich eigentlich die Leute, die dort drin sind, machen. Es hat zum Teil, hat man gesagt, es ist Alternativkultur. Wie viel Kultur wirklich gemacht worden ist dort drin, da frage ich mich, weil das, was wir dann angetroffen haben nach der Räumung, gut, man kann immer sagen, Kultur ist auch Geschmackssache, aber also wahnsinnig viel Kultur schaffen hat man dort nicht angetroffen, sagen wir es mal so. Und von dem her ist es wahrscheinlich vor allem einfach gratis Wohnraum gewesen, gratis Lebensraum, wo einem auch niemand auf die Finger geschaut hat. Also es ist so ein bisschen viel Freiheit dabei gewesen für die Leute, die dort drin sind und wenig Kosten.
Also ich glaube, der gemeinsame Nenner war schon Konzert und Saufen und Festen. Andere haben ein bisschen politisches Zeugs machen und ja.
Wir haben im Schnitt etwa 3 Konzerte in der Woche. Es gab Phasen, da war praktisch jeden Tag ein Konzert. Wahnsinnig viele Leute immer auf dem Areal. Viel schon, halt nur als Konsumentinnen, aber ja.
Wir sind ja in der Feldschlössli-Brauerei der grösste Flaschenbierabnehmer in der Schweiz gewesen. Das muss man auch zuerst einmal nachbringen. Das ist eigentlich alles über den Bierverkauf gegangen. Also wir haben nicht viele Kosten gehabt. Strom, Wasser, das hat man geklaut. Beziehungsweise das, wo es Zeller hatte, die sind einfach gelaufen und das hat uns, von uns zahlt ein örtlicher Bürli oder die Stadt. Von dem her sind die Kosten eigentlich recht minim gewesen. Konzerte haben bei heute absurderweise 5 Stutz gekostet. Foki hat auch 5 Stutz gekostet, viel Container. Das war damals auch noch viel, viel einfacher gewesen. Die Anlieferungen für die Supermärkte, das ist ja zum Teil einfach früher noch vor die Läden angestellt worden, morgen um 6 Uhr. Und das ist mir einfach rigoros geholt und hat da, ja, hat das genossen. Es ist ein bisschen symptomatisch, dass ich vergleiche immer mit dem Wohlgrot, hat sich am Schluss aufgeführt wie in der Schweiz, auf dem Rest von der Welt. Dass man hat den Mauerraum umgezogen, bis in den ersten Stock gekommen. Es war komplett verbarrikadiert gewesen. Man hat geschaut, wer kommt rein, wer darf nicht rein. Man hat von außen alles, was man hat können brauchen, ist man geholt. Hat das verbraten. Und alles, was man nicht mehr können brauchen, sowohl physischen wie sozialen Müll, hat man einfach vor die Türe auf die Straße rausgestellt und gesagt, da soll sich die Stadt drin kümmern. Also man hat dann schon gemerkt, aus was für eine Kultur das man kommt. Das ist uns aber erst im Nachhinein irgendwie ein bisschen bewusst geworden.
Ja, also das mit dem Essen, das ich kann vorstellen, bei so vielen Leuten, die essen auch sehr viel. Und wenn man jeden Tag für so viele Leute gekocht hat, ja, dann haben wir unseren Weg müssen suchen, wie wir zu dem Essen gekommen sind. Teilweise haben uns die Leute Essen gebracht von irgendwelchen Läden, die einfach abgelaufen waren. Aber oftmals haben wir es uns halt einfach geholt. Also einfach, wenn etwas beim Hintereingang, beim Migros gestanden ist, dann haben wir das halt mitgenommen. Bei einem Grossen, der es gar keine Rolle gespielt hat. Die haben das einkalkuliert.
Das hat zu Anzeigen geführt bei uns, aber ist natürlich, finden Sie einen Täter, der geschwind ist, gepostet und wieder ins Wohlgrot verschwindet. Also das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Es hat dann natürlich auch die Lärmklagen gegeben, jedes Wochenende, dann immer mehr auch unter der Woche. Da sind gigantische Partys gefeiert worden, wo entsprechend laut gewesen sind, mit Verstärkeranlagen. Und ich meine, im Umfeld vom Wohlgrot, da wohnen Leute, die schlafen und morgen wieder arbeiten müssen. Also das sind schon ein Problem für das Quartier selber. Also Wohlgrot ist für das Quartier auch eine Belastung geworden. Es ist schwierig, juristisch präzise einen rechtsfreien Raum zu definieren. Darum habe ich mit dem Begriff einfach ein bisschen Mühe, um zu sagen, das ist ein rechtsfreier Raum. Es ist ja schon nicht so, dass die Autonomie so weit geht, dass Leute, die in dem Wohlgrob beispielsweise oder in einem anderen besetzten Objekt sind, sich jeder Strafverfolgung entziehen können. Es ist aber auf der anderen Seite so, dass man eben Übertretungen oder auch halt bei Lärmklagen, wo der Aufwand zum Resultat in keinem Verhältnis steht, ein bisschen Opportunitätsüberlegungen gemacht hat und gesagt hat, nein, da machen wir jetzt nichts. Aber auf der anderen Seite, also Verbrechen und Vergehen, da hat man gehandelt und das ist ganz klar, da sind auch Strafuntersuchungen und Ermittlungen getätigt worden im Zusammenhang mit Verbrechen und Vergehen im Wohlgrot hinein.
Die Polizei hat auf jeden Fall keinen Schritt in das Areal hinein müssen machen. Sie haben es schon gar nicht probiert. Es war wirklich klar angeschrieben am Eingang und sie haben das auch gewusst. Sicher sind irgendwelche Zivis drin gewesen, aber das haben wir nicht können vermeiden. Aber wenn man es gemerkt hat, sind sie gerade rausgeflogen.
Je suis un tueur, la commune est couronne, il flottait le drapeau noir au milieu du boulevard. C'était autour du feu qu'on se sentait heureux, on faisait des méchouilles un peu toutes les nuits. Te souviens-tu encore de ces concerts sauvages, de la rue des vilains, ils s'en foutent ces Romains. On se couchait à l'aube, on se levait le soir, on découvrait nos pioles et on chantait victoire. Te souviens-tu encore de ce petit bar squatté, on n'avait pas le temps de l'appeler l'infamé. Et quand un car passait, tout le monde s'y mettait, les keufs n'étaient pas nets, tu n'es plus le canet. Quelque part dans la Gaule, un petit squat résiste, on y voit de la gnôle, son promoteur touriste. Maintenant qu'il n'y a plus rien, on ne regrette rien, car il poussera demain des squats comme des petits pains. Tous les mal logés, il y a un comité, et même dans ton quartier, il y a de quoi squatter. Et tous les mal logés, il y a un comité qui défend le quartier, le promoteur sans cœur. Ainsi squat-il, sans droit ni titre, ainsi squat, sans toi ni moi. Ainsi squat-il, souvent fauché, ainsi squat, toujours martelé.
Zu dieser Zeit war der Platzspitz aktuell. Das war die grösste, also weltweit die grösste offene Drogenszene. Das war vielleicht 500 Meter von der Wohlgrot entfernt. Dann haben sie dann einmal zugemacht. Und dann sind die Junkies einfach irgendwo in der Stadt rumgegeistert. Und die Schmier hat dann also immer wieder gesagt, geht doch in die Wohlgrot. Was dann einfach einen enormen Druck von außen auf uns ausgewirkt hat. Man hat dann versucht, zwei Monate lang einen Sani-Raum, also so eine Fabrikhalle aufzumachen, dass sie dort können irgendwie pennen und sich waschen und vorkühlen und so. Man hat dann aber gemerkt, dort, wo es Junks hat, hat es auch Dealer. Und die grossen Dealer sind bewaffnet. Das hat dann zu enormen Konflikten geführt und man hat gemerkt, das wächst uns über den Kopf. Und, also entweder übernehmen die Dealer die ganze Geschichte oder sonst müssen wir das Experiment abbrechen. Das hat man dann abgebrochen und alle Junks und Dealer in einer anstrengenden Aktion auf die Straße gestellt und nachher das Areal müssen wir wirklich verbarrikadieren und 24 Stunden Einlasskontrollen mit Gesichtskontrollen machen. Der Druck von außen war derart gross gewesen, da wären wir runtergegangen. Das war sehr anstrengend gewesen und auch wirklich belastend, auch, bis man den Konsens gefunden hat und sich entschieden hat, wir müssen da wirklich anders dahinter. Weil eigentlich hätten wir wollen offen sein.
Wo der Platzspitz gerühmt worden ist, oder eben auch schon vorher, sind wir täglich mit dem konfrontiert gewesen. Also wir haben eigentlich ziemlich von Anfang an gefunden, No Deal auf dem Areal. Und das war alles sehr anstrengend gewesen. Also, wo dann der Platzspitz wirklich gerühmt worden ist, ist es viel noch schlimmer geworden. Und wir hatten auch einen fixen Raum am Anfang. dort hat man permanent einfach jemand von uns müssen dort sein und die Leute betreuen. Wie sonst wäre das ausgeartet? Also und da sind wir ziemlich schnell nicht mehr bereit gewesen, das zu machen.
Es war einfach herzzerreissend auf der Gasse, das mitzusehen, wie die Vertreibung und die Unterdrückung. Da hat natürlich, also für mich schon auch, die Gasse, also die Drogengasse extrem, die Repression, die dort stattgefunden hat, hat dann recht einen Einfluss gehabt. Und es war natürlich extrem präsent gewesen, überall. Von den Bullen, wo wir immer den Eindruck hatten, sie wollen uns mehr in die Ecke drücken, dass wir alle einfach einfach Drogengeschichte am Laufen haben. Und durch das haben wir natürlich einen Eingangsbereich machen, wo wir ein bisschen können auch zumachen können. Weil auch Bullen haben natürlich am Platzspitz dann angefangen, wo es dann ein bisschen im Laufen war, Junkies einzupacken und vor dem Wohlgrad auszuladen und sagen, hey, geht doch da rein. Also man hat dann wirklich Nachtwachen machen. Über eigentlich fast die ganze Zeit ist immer, sind die Leute parat gewesen, dass das nicht irgendwie auch ein Letter wird, was ja eigentlich sie so teilweise ein bisschen versucht haben.
Also das ist keine Strategie von der Polizei gewesen. Das wäre mir nicht im Traum in Sinn gekommen, so etwas anzuordnen. Jetzt kann es natürlich sein, dass irgendein Polizist mal zu irgendjemandem gesagt hat, dann geh doch auch gerade noch ins Wohlgrat. Mehr im Anfall in einer Gefühlsaufwahlung. Und gesagt hat, Gottfried, stutz noch einen Moment, ich fange nur noch ein Problem da unten, geh doch auch gerade noch ins Wohlgrat. Aber das ist keine ernstzunehmende Aufforderung gewesen. Und das wäre auch völlig falsch, wenn in dem Wohlgrat die Drogenszene einen Unterschlupf gefunden hätte. Die Erfahrungen von den Polizisten, die in diesem Gebiet im Einsatz waren, sind natürlich schon gewesen, dass mit der Zeit Aggressionen da gewesen sind, natürlich gegenüber der Polizei. Also wenn man am Wohlgrat vorbeigefahren ist mit einem angeschriebenen Auto, hat man schon müssen damit rechnen, wenn es jemand sieht, da kommt etwas oben runterzufliegen. Wir sind in der Öffentlichkeit natürlich immer wieder darauf angesprochen und auch kritisiert worden, dass jetzt da mit dem Wohlgrat nichts geht und man einfach zuschaut, wie da tun und klar wird, was man will, eben Partys feiern, Lärm macht, Zeug oben abschmeißt und.
Die Wohlgrot, die größte Hausbesetzung der Schweiz, war unbequem, unangepasst und unfolgsam. Sie kämpfte mit internen Schwierigkeiten und externen Herausforderungen. An Pfingsten 1991 besetzt, drehte sich die Wohlgrot im zweiten Jahr ihres Bestehens immer stärker vor allem um sich selbst, aus Notwendigkeit und weil sie es so wollte. Die Wohlgrot schied die Geister, bewegte die Gemüter und ließ viele Herzen höher schlagen. Mit den Jahren verwandelte sich die Wohlgrot in ein Kunstwerk aus farbenprächtigen Wandmalereien. Ein Dach aus spitzen Zähnen spendete den Passanten Schutz vor dem Regen. Ein riesiger Tigerkopf überwachte die Straße. Die Wohlgrot vermag unzählige Geschichten zu erzählen. Bruchstücke solcher Geschichten fanden ihren Ausdruck auch auf den Hausdächern, an den Fassaden, Wänden, Türen und Fenstern der Wohlgrot. Mit Farbe, Pinsel und Spraydose, angestrichen, aufgemalt und hingekritzelt.
Hier lang zur wohligen Grotte. Hände weg oder Gottes Zorn wird euch heimsuchen. Wohngrot, Kulturbrot. Kein Abriss unter dieser Nummer. Du fragst mich, was ich tun soll. Ich sage dir, lebe wild. Krieg der Isolation. Lesothek, Gratewohl, jawohl grotesk. Widerstand statt Gift. Dealer und Bullen, haut ab. Wer harte Drogen verkauft oder konsumiert, fliegt raus. Zu verkaufen, Kulturzentrum. Trauma, Traum, Raum. Wer Träume klaut, ist die Drecksau Nummer 1. Meine Seele kriegt hier nicht.
Immer wieder neue Sprüche, Slogans und Weisheiten zierten die Fassaden der Wohlgrot. Platz fand dort auch der riesige Slogan «Zu reich» im SBB-Stil, der die Zugreisenden in Zürich begrüßte. Das Wahrzeichen der Wohlgrot aber war der riesige, farbige Schriftzug an der Fassade, hoch oben, fast am Giebel, mit unzähligen Spraydosen in einer waghalsigen Aktion gestaltet, der Schriftzug «Alles wird gut».
Meine Erinnerung ist mehr in die Richtung, dass einfach der Zeit braucht, ist nicht einfach nur jammern und sagen, das ist meins, sondern man findet, hey, jetzt bewegen wir etwas, jetzt wird's gut, weil wir sind jetzt da. Jetzt wird's gut. Jetzt tun wir Lebensqualität aussprühen.
Otherwise is Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street.
Ich würde sagen, ein halbes Jahr vorgegangen ist, hat sich das abzeichnet, dass die Räumung irgendwann kommt. Man muss dazu sagen, im Frühling 1994 war Stadt- und Gemeinderatswahl. Und die rot-grüne Regierung hat natürlich nochmal einen Sieg erringen. Und es war für die klar gewesen, mit einer Wohlgrot schaffen wir das nicht. Und es ist dann auch durchgesickert, dass die Regierung will, das vor der Wahl weghalten. Das gäbe es sonst. Die Bürgerlichen hätten einen derartigen Wahlkampf gemacht, dass die Rot-Grünen nicht mehr gewählt worden wären. Und dann ist das so, im Mai ist das etwa rausgekommen. Dann hat man angefangen, also wirklich strategisch planen, wie wir das verbarrikadieren. Dann hat man bis in den ersten Stock auf rundum alles komplett zugemacht. Einen Fluchttunnel hat man angefangen zu bauen, von Hand, im Kiessand und Strassenoberfläche hat man dort gebuddelt und mit Schalttafeln alles abgestützt und so. Und das hat man so hoch geheim bleiben. Es waren etwa 10 Leute, die gebuddelt haben, und die anderen haben es nicht mitbekommen. Dann hat man gewusst, wo mit dem Aushub, und dann hat man gesagt, oh, das tun wir in den Kohlenkeller runter. Der Kohlenkeller war voll nassem Holz. Und was machen wir mit dem nassen Holz? Okay, wir nehmen die alte Kohlenzentralheizung in Betrieb, um den Abfall zu verbrennen, dass wir Platz haben, um den Aushub dort hinterher zu tun, dass es niemand sieht. Die Idee wäre aber gewesen, dass am Schluss im Wohnhaus eine Gruppe bleibt und es massiv verteidigt und im letzten Moment durch den Fluchttunnel noch aus dem Gelände rauskommt, dass sie von der Polizei nicht verhaftet werden. Also es war ein ambitioniertes Projekt gewesen, das wir aber nach 7,5 Metern haben müssen aufgeben. Es ist einfach, es ist nicht gegangen. Verhandlungen mit der Stadt und den örtlichen Bürgern.
Ja, sie haben mal Verhandlungen aufgenommen mit uns, aber wir waren da ziemlich radikal gewesen. Also wir haben nicht wirklich etwas mit denen Willen zu tun haben. Also wir haben einfach möglichst lange Willen bleiben.
Am Schluss hat der örtliche Bürle unser Ersatzgebäude angeboten in Seebach raus, also am Stadtrand. Und es war für uns aber dann nicht im Frage gekommen, dass es zu weit weg war. Und es wäre auch nur für ein Jahr befristet gewesen.
Also es wären eigentlich nur zwei riesen Hallen gewesen, ohne irgendwelche Wohnräume oder so. Und eben am Stadtrand aus. Also sie haben uns einfach loshaben. Und das Ersatzareal, das haben wir natürlich auf keinen Fall genommen. Also wir haben uns nicht verdrängen lassen.
Es hat Verhandlungen gegeben, natürlich. Ich meine, es ist dann mit den Jahren einfach immer schwieriger geworden, überhaupt einen Verantwortungsträger zu finden. Also da hat es nicht irgendwie den Herr Huber mit dem Handynummer sowieso gegeben, wo man hat können anrufen konnte, sondern mit der Zeit hat es auch einfach keine Ansprechpartner mehr gegeben, die mit uns oder mit Anwälten von den Eigentümern haben wollen verhandeln. Denken Sie an die Bilder, wie es am Schluss ausgesehen hat. Das hat man vernagelt von außen, das Wohlgrot. Und da ist eigentlich gar keiner mehr gekommen, ohne Gewalt anzuwenden.
Wir haben vom wir sind jetzt hier in der Innenstadt und Oerlikon-Bürli hat noch keine Baubewilligung, also warum jetzt abreissen? Und dann hat dort der Direktor von der Oerlikon-Bürli, Hans Bittmer hat er geheißen, dann in einem vertraulichen Gespräch uns ganz klar gesagt, sie würden uns noch easy ein Jahr dort lassen, sie wollen erst in einem Jahr anfangen zu bauen. Aber die rot-grüne Regierung, unter anderem Ursula Koch, hat ganz klar zu Bedingungen gemacht, entweder räumen wir jetzt im November und sonst räumen wir gar nie. Und das war ganz klar ein SP-Entscheid, im November 1993 zu räumen und nicht erst ein Jahr später. Sie ist dann auch abgerissen worden nach der Räumung und ein Jahr wirklich gebrochen gewesen. Ich bin nicht mehr ganz sicher, dass es im November und es hat aber kein Datum gegeben. Und irgendwann hat man sich dann wirklich darauf eingestellt, dass es jetzt fertig ist, hat angefangen rauszuzügeln. Und dann ist es darum gegangen, es war eine ganz, ganz lange, anstrengende Sitzung, also Vollversammlung. Wie gehen wir da raus? Gehen wir überhaupt raus? Verteidigen wir oder nicht? Und dann ist die Idee aufgekommen, dass wir das ganze Ding, dass wir selbstbestimmt rausgehen, das ganze Ding anzünden. Und zwar am Morgen, wenn der Berufsverkehr mit dem Bahnhof reinfällt. Und das hat man vorbereitet. Also man hat alle Räume kontrolliert, ob noch jemand drin ist. Hat Unmengen Pneu gesammelt, die man hat dann wollte anzünden. Und dann muss man nachher sagen, zum Glück ist das nicht passiert. Es war noch so eine Pyrogruppe dort gewesen, und die haben gesagt, wenn wir das machen, zünden wir automatisch auch Nachbarshäuser, die bewohnt sind. Und das können wir nicht verantworten. Dann hat man das dann zum Glück nicht gemacht. Und hat dann aber die Unmengen Pneu auf die Straße rausgetragen. Und hat dort ihre, man nennt es Brandnacht, hat man einfach alle Kreuzungen zugemacht mit brennenden Pneu, die halbe Stadt eingeräuchert. Und davon gehofft, dass die Bullen jetzt kommen und uns räumen, sodass wir den Termin können bestimmen können. Und die sind einfach nicht gekommen, es ist einfach nichts passiert. Es ist mal ein Streifen vorbeigefahren und das war es. Und wir sind schon draußen gewesen, es war kalt gewesen dann ist die Bulle den ganzen Tag verwaist dort gestanden und am Abend sind wir dann wieder rein. Das war ganz skurril, das leere Ding, das hat man so nie gekannt. Und hat es dann nochmal in Betrieb genommen und denkt, ja, abwarten, irgendwann kommen sie dann schon.
Die Räumung hat man relativ auf lange Hand vorbereitet. Je mehr Zeit man sich für so etwas nimmt, desto sorgfältiger kann man das auch vorbereiten. Und wenn ich von Sorgfalt rede, rede ich eben insbesondere auch von der Sicherheit von so einer Räumung. Dass man dann, wenn die Abbruchbewilligung, die Baubewilligung vorlegt, dass man dann in Absprache natürlich dann auch mit den Eigentümern, mit den Baufirmen, mit dem Stadtrat von Zürich, wo schlussendlich der politische Entscheid trägt und verantwortet, dann nur noch müssen auf den Rotknopf drücken.
Die Räumung ist abgegangen wie in einem schlechten Film. Die meisten Bewohnerinnen sind eigentlich rausgegangen, wo wir gewusst haben, sie kommen jetzt dann. Wir sind alle aussen dran auf der Strasse rausgestanden. Da haben wir gehört, die Sirenen, sie kommen jetzt dann. Und dann sind die Bullen wirklich mit einem grossen Aufgebot eingefahren.
Ich war dann auf dem Dach oben, wegen so einem Alarmhorn mit einem Kollegen. Und haben dann plötzlich einen Helikopter von mir gehabt, also so gefühlt die 20 Meter Distanz. Mit offenen Schiebetüren und zwei Maschinengewehren auf mich gerichtet.
Sie haben sich wirklich wie im Film vom Helikopter abgeseilt auf die Dächer vom Wohlgrot und sind dann so auch von oben reingegangen. Und
jetzt war dann klar, jetzt ist Zeit zum Gehen.
Es war eine relativ grosse, konzertierte Aktion. Übrigens nicht allein durch die Stadtpolizei, sondern wir sind auch unterstützt worden durch die Kantonspolizei Zürich. Und das sind Mannschaftswagen koordiniert an das Wohlgrot gefahren. Und aus der Luft sind wir noch mit zwei Helikoptern gekommen. Da hat man dann nachher auch gefragt, haben wir nicht ein bisschen übertrieben, dann noch mit diesen zwei Helikoptern? Und dort ist eben genau der Punkt, wo wir sagen, es geht auch um die Sicherheit. Unsere Leute haben als Erste müssen auf dem Dach hocken, weil ich habe gesagt, ich will nicht, dass Besetzer aufs Dach gehen und dann noch einen oben runterfällt.
Dann ist dann die Ansage rausgekommen von der Bullen, dass wir 20 Minuten Zeit haben, zum rausgehen, ohne Personenkontrolle. Und es sind dann wirklich einfach auch bis auf zwei Leute alle raus. Eine Person hat psychische Probleme gehabt und hat sich in ihrem Wahnsinn dort verbarrikadiert und ist dann wie ein weisses Gespenst an einem Fenster auftaucht. Vierter Stock, und es war nicht klar, ob sie rausspringt oder nicht. Die haben sie dann mit den Drehleitern abgeholt und notärztlich betreut. Und eine andere Person hat das wirklich wählen, sich räumen lassen von der Polizei, und der ist dann rausgetragen worden und hat dann eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch bekommen. Und nachher haben sie es gestürmt und ja, halt geräumt und anfangen abreißen. Eine halbe Stunde später war die Abbruchfirma schon dran gewesen.
Das Wohlgrot selber ist für mich ein grosses besetztes Objekt gewesen, wo man nie so genau gewusst hat, was wirklich eigentlich die Leute, die dort drin sind, machen.
Ein Drehraum, wo vieles möglich war, wo Sachen man konnte machen, die man sonst nicht kann.
Schwierigste, obwohl ich so jung war, doch immer zu wenig Energie hatte, um 24 Stunden wach zu bleiben.
Ja, es braucht ja, nein, ich meine, es ist ein Ausdruck, und ich meine, es war immer das Kernthema von Häuser besetzen eigentlich. Das Kernthema ist Stadtentwicklung und Wohnungsnot und Raumnot. Es braucht Räume, nicht wie ein GZ, wo man reingeht, etwas kann machen und nachher alles wieder muss aufräumen. Es braucht Räume, wo man wirklich nutzen kann.
Ein besetztes Haus wird geräumt im Szenebezirk, nichts sehen und nichts hören. Sie haben die Straße gesperrt, lächeln und verhohlen, Westen und Pistolen. Sie lassen nur Anwohner durch, die insgeheime Freude vertreibt deren Furcht. Da waren Chaoten nur drin, sind sie sich einig und finden's nicht schlimm. Das wird schon seine Richtigkeit haben, würden sie sagen, würden sie reden. Die Uniformen voll stolz getragen, schweigend, befehlend, gefolgt, untergeben. Das wird schon seine Richtigkeit haben, würden sie sagen, würden sie reden. Die Uniformen voll stolz getragen, schweigend, befehlend, gefolgt, untergeben. Eine Demonstration registriert, Transparente transportieren, Parolen und parieren. Fausthiebe im Unterleib, vor den Kameras versteckt, Quarzsand, Handgepäck. Von den Balkonen geschaut, gesehen, verdrängt, sicher zu Haus. Da machen Chaoten nur mit, sind sie sich einig und lesen die Bild. Das wird schon seine Richtigkeit haben, würden sie sagen, würden sie reden. Die Uniformen voll stolz getragen, schweigend, befehlend, gefolgt, untergeben. Das wird schon seine Richtigkeit haben, würden sie sagen, würden sie reden. Die Uniformen voll stolz getragen, schweigend, befehlend, gefolgt, untergeben. Sie sagen, was beschwert ihr euch? Euch geht's verhältnismäßig gut. Woanders hungern sie und ihr bekommt von Freiheit nicht genug. Wir sagen, ja, so sieht es aus. Wir laden alle herzlich ein. Besetzt die Häuser hier im Land. Lasst uns Gefangene befreien.
Sie hörten das Feature «Alles wird gut» in Zureich, 20 Jahre Wohlgroträumung von Wilma Rall. Das Feature ist nominiert für den renommierten Schweizer Medienpreis, der am Freitag im Berner Stadttheater verliehen wird. Wir drücken Wilma Rall ganz fest die Daumen.
Grabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Info vom Dienstag, dem 22. April auf Radio Bern. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie am Mittwoch, wie immer um 11. Beigetragen zu dieser Sendung hat Wilma Rall. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Karin Bachmann. Die wünscht euch einen guten Start in die kurze Woche. Bis gleich.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.